Der Christ sagt, kein Geschöpf wird mit irgendeinem Verlangen geboren, wenn es für dieses Verlangen überhaupt keine Befriedigung gibt. Ein Baby hat Hunger. Nun, es gibt so etwas wie Nahrung. Ein Entenküken möchte schwimmen. Nun, es gibt so etwas wie Wasser. Menschen empfinden sexuelles Verlangen. Nun, es gibt so etwas wie Sex. Wenn ich aber in meinem Innern ein Verlangen verspüre, das durch kein Erlebnis in dieser Welt befriedigt werden kann, dann ist die wahrscheinlichste Erklärung dafür die, dass ich für eine andere Welt gemacht bin. Wenn keine meiner irdischen Freuden dieses Verlangen stillt, dann beweist das nicht, dass das Universum lauter Lug und Trug ist. Wahrscheinlich waren die irdischen Freuden nie dazu gedacht, es zu stillen, sondern nur dazu, es zu wecken und uns auf das Eigentliche hinzuweisen. Diese Aussage stammt aus dem Buch Pardon, ich bin Christ von C.S. Lewis, dem Schöpfer der berühmten Narnia-Geschichten, den von euch garantiert auch viele kennen. Er geht in einem Kapitel in diesem Buch auf das Thema der christlichen Hoffnung ein, auf den Himmel, und zieht folgende Schlussfolgerung. Die Tatsache, dass wir eine Sehnsucht in uns verspüren, die nichts in dieser Welt wirklich stillen kann, deutet darauf hin, dass etwas jenseits dieser Welt liegen muss. Etwas, was diese Sehnsucht sogar möglicherweise in unser Herz eingepflanzt hat, damit wir uns auf die Suche nach ihm machen. Die letzten beiden Einheiten haben die Themen Sehnsucht und Sünde behandelt. Wir haben gestern erfahren, dass Sünde dann auftritt, wenn wir die falschen Antworten auf unsere Sehnsüchte suchen und zulassen, wenn wir die entstandene Leere in uns, in unserem Herzen durch Dinge füllen, die versprechen, sie wegzunehmen, aber es nicht können. Und oft nehmen wir dazu Dinge, die an sich eigentlich gar nicht schlecht sind, zum Beispiel Essen, Beziehungen, Medien. Das Problem ist aber, dass wir oft dazu neigen, diesen Dingen viel zu viel Macht und Einfluss auf unser Leben zu geben, sie auf den Thron unseres Herzens zu setzen. In beiden Einheiten ist die biblische Person des Zachäus aufgetaucht. Zachäus hatte genauso wie wir, wie alle Menschen, Sehnsucht nach einem erfüllten Leben, nach endgültiger Zufriedenheit. Aber Zachäus hat auf die falsche Art und Weise versucht, zu dieser Fülle, dieser Stillung des Sehnsuchtsdurstes zu gelangen. Als Zöllner war Zachäus reich und er hatte die Möglichkeit, indem er immer mehr Geld verlangte, als er eigentlich musste, noch reicher zu werden. So nahm er und nahm er und hat dabei auch die zornigen Blicke seiner jüdischen Mitbürger in Kauf genommen. Aber so viel er auch genommen hat, die Erfüllung wollte einfach nicht kommen. Die Leere und der Durst blieben. Doch das soll sich nun schlagartig ändern. Denn zu der Zeit, als Zachäus Tag für Tag an seiner Zollstation saß und Reichtum anhäuft, zog ein Mann in Israel umher, der sich selbst als Gottes Sohn, als Quelle des Lebens bezeichnete und über den überall viel gesprochen wurde. Und auch Zachäus hatte viel über diesen Jesus von Nazareth gehört und war neugierig geworden. Heute wollen wir direkt in den Bibeltext gehen, in das Lukas-Evangelium, Kapitel 19, Vers 1 bis 10, wo diese Begebenheit mit Zachäus und Jesus stattfindet. Ich lese Vers 1 bis 3. Und er, damit ist Jesus gemeint, ging hinein und zog durch Jericho. Und siehe, da war ein Mann mit Namen Zachäus genannt. Und er war ein Oberzöllner und war reich. Und er suchte Jesus zu sehen, wer er sei. Und er konnte es nicht wegen der Volksmenge, denn er war klein von Gestalt. Auf seinem Weg nach Jerusalem geht Jesus durch Jericho hindurch, wo er sich längere Zeit aufhalten wollte, wahrscheinlich als eine Art Zwischenstation, um zu übernachten. Und in Jericho lebte der Oberzöllner Zachäus, der schon viel von Jesus gehört, ihn aber noch nie gesehen hat. Und jetzt endlich soll sich ihm die Möglichkeit bieten, dieses Bedürfnis Jesus endlich zu sehen, zu stillen. Das Problem ist nur, Zachäus ist klein. Und zwischen ihm und Jesus stehen viele Menschen, die ihn überragen, sodass er absolut keine Chance hat, Jesus sehen zu können. Wie eine unüberwindbare Mauer stehen diese Menschen vor ihm. Was soll er jetzt tun? Versuchen, sich irgendwie mit Gewalt bis in die vorderste Reihe durchzudrängeln oder auch die Menschen einfach fragen, ob sie ihn durchlassen könnten? Aber das traut er sich nicht. Das passt überhaupt nicht zu dem kleinen, unsicheren Zachäus, der seinen Selbstwert und seine Stärke immer nur schon sein ganzes Leben lang aus seinem Geld und aus seinem Besitz gezogen hat. Hier nützt ihm all sein Geld wenig. Zum Glück kommt ihm eine Idee und so erfahren wir in Vers 4. Und er lief voraus und stieg auf einen Maulbeerfeigenbaum, damit er ihn sehe, denn er sollte dort durchkommen. Obwohl Zachäus Jesus nicht sehen konnte, konnte Zachäus, da er den Straßenverlauf in Jericho wahrscheinlich in- und auswendig kannte, ziemlich genau abschätzen, wo Jesus langgehen würde. Und rein zufällig stand dort ein Maulbeerfeigenbaum. Bitte eine Folie weiter. Also auf dem Bild sollte jetzt eigentlich ein Maulbeerfeigenbaum sein, der in Jerusalem noch heute steht, genau, auf den angeblich Zachäus hochgeklettert sein soll vor 2000 Jahren. Genau. Das war ihm auf jeden Fall wesentlich lieber, als irgendwo in der Menge auffällig zu werden. Hier oben war er ungestört, hier könnte er ungestört und gesichert beobachten, einfach was passiert. Und so wartet er ab, während Jesus mit jedem Schritt dem Baum immer näher kommt. Aber jetzt geschieht etwas, was Zachäus absolut nicht erwartet hat. Etwas, das sein bisheriges Leben wie nie zuvor auf den Kopf stellen soll. Und als er an den Ort kam, sah Jesus auf und er blickte ihn und sprach zu ihm: Zachäus, steig eins herab, denn heute muss ich in deinem Haus bleiben. Statt dass Jesus einfach wie von Zachäus erwartet unter dem Baum durchlaufen würde, bleibt er darunter stehen, neigt seinen Kopf nach oben und schaut Zachäus fest in die Augen. Und dann spricht er ihn an, fordert ihn auf, herunterzusteigen und lädt sich selbst bei ihm zu Hause zum Essen und Übernachten ein. Eigentlich wollte Zachäus ja nur sehen, wer Jesus ist, wie er vielleicht aussieht, was für eine Haarfarbe er hatte, was für Klamotten er anhatte. Und er hoffte irgendwie darauf, das ein oder andere Wunder von Jesus mitzubekommen. Aber er soll tatsächlich die Gelegenheit bekommen, zu erfahren, wer Jesus wirklich ist. Er wird den großen Lehrer, den größten Prediger dieser Zeit, über den das ganze Land spricht, die einflussreichste und umstrittenste Persönlichkeit überhaupt, in seinem eigenen Haus bewirten und übernachten lassen. Wichtig ist hier zu erkennen, dass Zachäus zwar Jesus sehen wollte, aber die eigentliche Initiative geht an dieser Stelle ganz klar von Jesus aus, als er Zachäus persönlich anspricht und sich bei ihm einlädt. Jesus wusste, wer dieser Mann war. Und Jesus wollte sich auf diesen Mann, der sich sein Leben lang schon wie ein verirrtes Schaf von der Herde Gottes entfernt hatte, einlassen und ihm zeigen, wer er ist. Jesus wusste, dass Zachäus Reichtum anhäuft und seinen Reichtum zu seinem Götzen gemacht hatte. Und Jesus wusste, dass Zachäus von diesem falschen Gott gefangen genommen worden war und sich selbst nicht mehr aus seinen Klauen befreien konnte. Sein ganzes Herz war verseucht davon. Aber trotzdem erfahren wir in Vers 6, dass Zachäus der Aufforderung von Jesus Folge leistete, sogar mit Freude, ihn mit Freuden bei sich zu Hause aufnahm. Es hatte Zachäus zutiefst beeindruckt, wie Jesus ihn angesehen hat, wie er mit ihm geredet hat, als würde er einen alten, bekannten Freund wiedersehen. Jesus hatte Zachäus in dieser kurzen Begegnung das Gefühl gegeben, dass er von ihm angenommen und wertgeschätzt ist. Ein Gefühl, das Zachäus vielleicht schon fast vergessen hat. Hier sehen wir Jesus als den, der gekommen ist, das Verlorene, das Abgeirrte und Verirrte zu suchen. Jedoch hat die Volksmenge das ebenfalls gesehen und sie war alles andere als glücklich darüber. Sie schätzten Jesus vor allem als großer Wundertäter, sie waren sehr sensationsgierig und sie hofften, dass er große politische Umstürze gegen die römische Fremdherrschaft vollbringen würde. Was um alles in der Welt wollte Jesus jetzt mit diesem Zachäus? Mit diesem unreinen, geldgierigen Stück Dreck. Warum hatte Jesus immer die Eigenschaft, sich den Personen zuzuwenden, den Zöllnern, den Huren, den Sündern, die das so offensichtlich versagt hatten und die eigentlich keine Gnade mehr verdienen sollten? Aber Zachäus ließ sich davon nicht beirren, so erfahren wir in Vers 8. Zachäus aber stand und sprach zu dem Herrn: Siehe, Herr, die Hälfte meiner Güter gebe ich den Armen. Und wenn ich von jemand etwas durch falsche Anklage genommen habe, so erstatte ich es vierfach. Hier beweist Zachäus, dass sich sein Herz wahrhaftig gewandelt hat. Er ist nun bereit, Buße zu tun, das begangene Unrecht wieder gut zu machen. Er ist bereit, den Großteil seines Vermögens wegzugeben, all das, was ihn die Jahre zuvor beherrscht hatte. Es ist so, als hätte man ihm einen dunklen Schleier von den Augen weggenommen und er würde zum allerersten Mal das wahre Leben schmecken und sich und seinen wahren Bedürfnissen begegnen. Und die Freude darüber, in Jesus der Begegnung mit ihm einen so viel wertvolleren Schatz gefunden zu haben, gibt ihm auch die Freiheit, sich von dem zu lösen, was ihn all die Jahre geknechtet hat. Außerdem erfüllt er mit dieser Rückerstattung auch Gottes Willen, der im mosaischen Gesetz zum Ausdruck kommt. Denn Zachäus erklärt sich bereit, das zu Unrecht Genommene vierfach zurückzuerstatten. Das Gesetz hat in solchem Fall eigentlich nur die volle Schuld plus 20% gefordert. Aber Zachäus ist bereit, freiwillig darüber hinaus das Vierfache zu geben. Es zeigt sich also eine unglaubliche Dankbarkeit, die aus der Freiheit seines Herzens hier zum Ausdruck kommt. Das, was ihm der Sohn Gottes hier anbietet, geht weit über das hinaus, was Zachäus sich je hätte vorstellen können, weit hinaus über allen Reichtum, den er je besessen hatte. Die Gnade und Güte von Jesus, der sich ihm hier zugewendet hat, lassen das Herz von Zachäus vor Freude überfließen. In den letzten beiden Versen dieser Geschichte erfahren wir nun, wie Jesus jetzt selbst über das Geschehene, über diese Veränderung an Zachäus urteilt. Jesus aber sprach zu ihm: Heute ist diesem Haus Heil widerfahren, weil auch er ein Sohn Abrahams ist. Denn der Sohn des Menschen ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Jesus bestätigt hier, dass Zachäus sich tatsächlich verwandelt hat, verändert hat. Auch er ist ein Sohn Abrahams, was bedeutet, dass das Heil, was Gott seinem Volk Israel versprochen hat, ihm genauso gilt. Und dieses Heil ist Jesus, der Messias Israels. Jesus sagt, dass er gekommen ist, um das Verlorene zu suchen und zu retten. Das beschreibt ziemlich genau das, was mit Zachäus hier passiert ist. Er war in sich selbst verloren, aber er hat die Einladung Jesu an ihn angenommen und wurde gerettet. Was sollen wir jetzt für uns aus dieser Geschichte ziehen? Ich denke, sie zeigt uns vor allem drei wichtige Prinzipien. Eine Folie weiter, bitte. Erstens, die eigentliche Initiative geht von Gott bzw. Jesus selbst aus. Er hat sich längst auf den Weg gemacht, das Verlorene zu suchen und zu retten. Er lädt uns ein, ihn aufzunehmen. Die Evangelien im Neuen Testament zeigen uns in Jesus Christus, den Mensch gewordenen Gott, der herabgekommen ist, Mensch wurde, um die verlorenen Menschen zu Gott zurückzuführen. Zachäus war verloren und von Gott getrennt, aber Gott selbst trat in sein Leben hinein und er hat Zachäus gerettet und ihn befreit. Gott kannte Zachäus schon längst davor und wusste genau, welche Götzen sich auf seinem Herzensthron niedergelassen hatten. Gott hat Zachäus nicht aufgegeben, sondern ist ihm in Liebe und auf Augenhöhe begegnet, wie einem guten Freund. Gott hat Zachäus geliebt und diese Liebe, diese Sehnsucht danach, ihm das wahre Leben, die wahre Fülle, die wahre Freude vor Augen zu führen, hat ihn zu ihm hinbewegt. Ich denke, dass es auch für uns sehr wichtig ist zu erkennen, dass Gott dieses Verlorene auch genauso bei uns noch sucht. Auch wenn wir Christen sind, wenn wir bereits an Jesus als unseren persönlichen Erlöser glauben, an den Retter der Welt, so stehen wir jeden Tag eigentlich in der Gefahr, von ihm abgelenkt zu werden, von ihm weggetrieben zu werden. Die Götzen dieser Welt machen auch nicht vor Gottes Kindern Halt. Sie tun alles in ihrer Macht Stehende, um sie zu verunsichern, sie abzulenken und im schlimmsten Fall Stück für Stück fortzutreiben. Die Götzen dieser Welt haben ganz unterschiedliche Gesichter. Manche sind sehr auffällig, andere kennen wir fast gar nicht und auch nur mit Gottes Hilfe. Wenn ich zum Beispiel die Angewohnheit habe, jeden Tag stundenlang Serien zu gucken oder ich esse immer, wenn es mir nicht gut geht, dann weiß ich irgendwann, dass was nicht stimmt. Ich merke das irgendwann. Ich kann erkennen, dass ich maßlos geworden bin. Und wenn ich dem dann weiter nachgehe und dem nachspüre, dann kann ich vielleicht auch erkennen, dass ich versuche, tiefsitzende Bedürfnisse und Sehnsüchte zu stillen damit. Und durch Jesus darf ich in diesem Moment wissen, dass er gekommen ist, um mich zurück zum Ziel all dieser tiefen Sehnsüchte zu führen, in die Gemeinschaft mit Gott. Jesus kennt unsere Sehnsucht, unsere Leere und er kennt die Götzen, die falschen Antworten, die wir täglich nachjagen. Wir dürfen wissen, dass Jesus uns vergibt und uns seine Hand entgegenstreckt und uns einen Neuanfang mit ihm zu schenken in unserem Herzen. Er kommt auch, um uns zu suchen und zu retten. An der Stelle will ich uns fragen, glauben wir, dass Jesus auch heute noch kommt, um das Verlorene in unserem Leben zu suchen und zu retten? Kommen wir zur zweiten wichtigen Aussage in diesem Text. Eine Folie weiter. Die Einladung von Jesus verlangt nach einer Antwort. Zachäus hätte problemlos Nein sagen können. Dann wäre er heimgegangen und hätte weiterhin so gelebt wie bisher. Aber das hat er nicht. Zachäus gab Jesus den Zutritt in sein Leben, in sein Herz und Jesus hat ihn verändert mehr als alles andere je zuvor. In dieser einen Entscheidung lag eine verheerende Auswirkung, die sein Leben komplett veränderte. Jesus wird uns sonst zum Glück nicht zwingen. Er will uns die Freiheit lassen, uns für oder gegen ihn zu entscheiden. Aber es wird einen wesentlichen Unterschied machen, wie wir uns entscheiden. Zum Glück haben wir so einen gnädigen Gott, der uns immer wieder verzeiht, wenn wir es doch immer wieder verpassen, ihn hineinzulassen, stattdessen anderes in unser Herz lassen. Als seine Kinder leben wir jeden Tag in dieser Spannung, zu fallen, aufzustehen und Gott um Vergebung zu bitten. Aber das sollte uns auf keinen Fall dazu veranlassen, die Sache nicht ernst zu nehmen und uns mit ihr auseinanderzusetzen. Denn wenn wir es nicht tun, wird das ernsthafte Konsequenzen für uns unsere Beziehung zu Jesus haben. Es ist nötig, dass wir lernen, Götzen und Verführungen in unserem Leben zu erkennen. Denn wenn wir das versäumen, kann das ernsthafte Auswirkungen auch haben. Wenn ich täglich stundenlang auf YouTube verbringe und es mir immer schwerer fällt, mich aus diesem Sog zu befreien, dann wird sich das auf verschiedenste Weise auswirken. Ich werde mich danach leerer und betrübter fühlen, als ich mich davor gefühlt habe. Es wird mich Zeit kosten, die ich viel sinnvoller investieren hätte können. Es macht mich müde, ausgelaugt und es erschwert mir, mich wieder anderen Dingen meines Alltags wie Arbeit, Familie, Freunde und auch Gott zuzuwenden. Es ist so, als würde ich, wenn ich Durst habe, Salzwasser trinken. Es sieht wie Wasser aus, das den Durst stillen kann, aber es macht nur umso durstiger. Und wie ihr gestern in meinem Zeugnis auch gehört habt, weiß ich an der Stelle leider ziemlich genau, wovon ich rede. Ich wünsche jedem von uns aus ganzem Herzen, dass ihr es besser macht und dass ihr es früher erkennt, als ich es erkannt habe. Ich glaube, dass es uns für uns sehr wichtig ist, dass wir uns immer wieder einige Grundwahrheiten von Gott und Jesus vor Augen halten. Und eine ganz wichtige Grundwahrheit ist, dass Jesus Christus uns erlöst hat und wir dadurch zu Gottes Kindern geworden sind. Und Gott liebt uns als seine Kinder über alles und es schmerzt ihn zutiefst, wenn wir diese Liebe vergessen, sie übergehen und ihn betrügen. Wir sind dazu berufen, vor ihm zu leben, als würde er den ganzen Tag mit uns in einem Zimmer sein, in einem Raum. Und wenn wir sicher in dieser Beziehung zu Jesus leben, dann ist es auch kein Problem, die anderen guten Gaben, die er uns in der Welt gegeben hat, wie zum Beispiel Essen, gute Unterhaltung, Beziehungen, Freundschaften, Musik, zu genießen, ohne Gefahr zu laufen, von ihnen beherrscht zu werden. Und damit kommen wir zum dritten Punkt. Eine Folie weiter, bitte. Gottes Gaben lassen uns überfließen und gehen über unsere Erwartungen hinaus. Das haben wir bei Zachäus deutlich gesehen. Das Gute, was er von Jesus empfangen hat, das gibt er weiter, indem er viel von seinem Reichtum abgibt. Die entscheidende Frage ist, glaube ich daran? Kann ich mir auch noch im Moment der Versuchung, wenn mich gefühlt jede Faser meines Seins zu den falschen Orten, zu den falschen Götzen hinzieht, kann ich mir dann auch vorstellen, dass Gott vielleicht doch die bessere Antwort zu bieten hat? Kann ich mir vorstellen, dass Gott mir mehr Reichtum und Fülle geben wird, als all das, was mich schon so oft stattdessen fortgetrieben hat? Ich denke, das ist etwas, was wir alle lernen müssen. Christsein bedeutet nicht nur theologische Wahrheiten mit dem Verstand zu glauben. Christsein bedeutet, diese Wahrheiten zu leben, sie einzuüben. Und dann ist es vielleicht auch irgendwann möglich, dass diese Wahrheiten ein Teil von uns selbst werden. Und dann wird es uns vielleicht auch möglich sein, in Momenten der Schwäche, der Anfechtung, der Leere, der ungestillten Sehnsüchte, den falschen Götzen und Verführungen diese Wahrheiten entgegenzuhalten. Eine sehr wichtige Stelle dazu steht zu Beginn des Matthäus-Evangeliums in Matthäus 4, wo Jesus sich 40 Tage und Nächte lang in der Wüste aufhält und dort nichts isst. Und genau an dieser Stelle tritt dann der Satan zu ihm, also an der Stelle, wo Jesus absolut schwach gewesen sein muss eigentlich. Und der Satan tritt zu ihm und versucht ihn auf vielfältige Weise. Aber Jesus lässt sich in keiner dieser Verführungen auch nur im Geringsten ein. In jeder einzelnen ist er unendlich treu und unendlich vertrauensvoll zu Gott, seinem himmlischen Vater. Er hat ihn so vor Augen gehabt, die ganze Zeit, ihn mehr geliebt als alles andere. Und das ist natürlich das allerhöchste Level, die absolute Profiliga, in der wir auch als Menschen kaum mithalten können. Aber trotzdem finden wir hier eine wertvolle Orientierung, wie das Ideal aussieht und auch wie wir Christus ähnlicher werden. In Johannes 6, Vers 35 sagt Jesus selbst über sich aus: Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht hungern und wer an mich glaubt, wird nie mehr dürsten. Dieses Versprechen, diese Verheißung zeigt uns, dass Gott, dass Jesus genau das ist, was unsere Sehnsucht letztendlich stillen kann. Wir sind geschaffen, um mit ihm in Gemeinschaft zu lieben, ihn zu lieben, zu loben und ihn anzubeten und uns von ihm lieben zu lassen. Ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass wir diese grundlegenden Gedanken und Erkenntnisse behalten können. Gott liebt uns so sehr, dass er beständig nach uns sucht, um uns zu sich zurückzubringen. Er gibt uns aber auch die Freiheit, das zuzulassen oder es abzulehnen. Und nur bei ihm finden wir am Ende die wahre Fülle, die wahre Befriedigung all unserer Sehnsüchte und Bedürfnisse. Ich möchte am Ende noch kurz mit uns beten zu unserem Gott. Herr Jesus, wir danken dir, dass du gekommen bist, das Verlorene zu suchen und zu retten. Wir danken dir, dass du es immer wieder tust, so oft wir auch abirren und andere Dinge vor dich stellen. Wir bitten dich, dass du uns immer mehr zeigst, wie herrlich und wie groß du bist, dass deine unendliche Liebe uns beschämt und uns zu dir zurücktreibt. Bitte hilf uns zu erkennen, wo wir in unserem Leben Götzen zulassen, die den Blick auf dich verdecken und uns einreden, dass wir dich nicht brauchen. Bitte segne du die restliche Zeit hier auf dieser Konferenz und begegne du hier jedem so, wie er oder sie es braucht. In deinem Namen, Jesus. Amen. Jetzt hören wir noch kurz Corona.
kennt ihr diesen Moment, wenn ihr in einer Besprechung sitzt und ihr bringt eine Idee ein und alle sind so begeistert, dass ihr am Schluss gar nichts mehr zu tun habt? Nee, ich auch nicht. So ging es mir auch in der Besprechung, die wir hatten, um diese Konferenz vorzubereiten. Und ich hatte die Idee, hey, es wäre doch cool, noch ein Zeugnis zu erzählen. Wie sieht es jetzt konkret aus, wenn Jesus die erste Priorität hat? Und in meiner prophetischen Gabe habe ich mich schon, während ich das ausgesprochen habe, mich hier vorne stehen sehen und Zeugnis geben, wie das jetzt in meinem Leben aussieht. Und tada, meine prophetische Gabe hat sich erfüllt. Hier stehe ich und kann nicht anders. Na dann, wie sieht es aus? Meine größte Sehnsucht ist Berufung. Berufung als mein Auftrag, als der Sinn für mein Leben. Der große Lauf, die eine große Sache, die mein Leben aus seiner Bedeutungslosigkeit holt, die mir das Gefühl gibt, eine Daseinsberechtigung zu haben. Ich will eine Berufung, um zu spüren, dass ich am Leben bin. Ich will eine Berufung, damit ich weiß, dass ich wertvoll bin. Ich will eine Berufung, um zu erfahren, dass Gott auch mich gebrauchen kann. Eine Berufung, die gesehen wird, am besten sowas ganz Großes, wo die Leute denken, krass, die Corona, die heißt nicht nur wie ein Bier, die hat es auch echt auf dem Kasten. Ja, ich bin auch ziemlich stolz auf den. Ist mir sogar selber eingefallen. Also eigentlich will ich eine Berufung für mich, um mich selbst ernst zu nehmen, um mich zu respektieren, um mich zu feiern, um die scheiß Selbstzweifel loszuwerden und meinen Wert zu sehen. Ich wünsche mir eine Berufung nicht, weil ich Gott so krass liebe, sondern ich will eine Berufung, weil sie mir Hoffnung gibt. Dass ich doch mehr sein kann als das, was ich bin und am Schluss mich dann hoffentlich annehmen und lieben darf. Berufung ist meine Sehnsucht und ich habe schon ziemlich viel getan, um die zu stillen. Meine Lieblingsdroge ist dabei die Arbeit, Zerstreuung im Tun. Ich liebe es, mich in Arbeit und tausend Aufgaben zu verlieren, den ganzen Tag herumzurennen und das Gefühl zu haben, nicht mehr hinterherzukommen. Ich liebe das Gefühl, abends völlig erledigt ins Bett zu fallen und nichts mehr tun zu können. Ich liebe es, alles zu geben und das Gefühl zu haben, dass ich unersetzbar bin. Es gibt mir Bedeutung und Wichtigkeit. Und wenn ich dann für Gott arbeite, erst recht. Dann kommt nämlich noch dieser Bonus der Heiligkeit dazu, dass ich ja dem Reich Gottes diene und mir deshalb quasi keine Grenzen setzen muss. Ich habe die göttliche Lizenz, mich mit Arbeit und Aufgaben bis zum Limit zu betäuben, um den Schmerz nicht mehr spüren zu müssen. Nicht den Schmerz der Bedeutungslosigkeit, nicht die Angst vor dem Alleinsein, nicht die Sehnsucht nach Annahme, nicht die Suche nach dem Sinn. Da muss ich mir auch nicht die Frage stellen, ob das gerade noch Gottes Plan ist, dem ich folge, denn die fromme Welt ruft mir zu, es gibt doch kein Genug, wenn es für Jesus ist. Wenn ich arbeite, meine To-Do-Liste abarbeite und noch viel schneller wieder fülle, dann fühle ich mich wertvoll und gebraucht. Das Schlimmste, was man mir antun kann, ist mir meine Arbeit zu nehmen, mich zwingen loszulassen und zur Ruhe zu kommen. Ich hasse Ruhe. Ich hasse den Moment, wenn ich merke, dass es alles eigentlich gar nichts bringt. Dass ich einem Götzen nachrenne und alles, was ich tue, nur ein endloses, schwarzes Loch füllt, das keinen Boden hat. In der Ruhe merke ich, wie verzweifelt ich eigentlich bin, dass mir eigentlich zum Heulen ist. Und das Schlimmste sind dann die Augen von Jesus, die mich anschauen und sagen, Corona, ist doch eigentlich alles gut. Es ist genug, ich brauche dich eigentlich nicht. Es ist mein Geschenk an dich, dass du als mein Werkzeug dienen darfst. Aber du musst die Welt nicht retten. Und ich weiß, das ist jetzt schwer zu hören, aber du kannst es auch nicht. Denn das liegt nicht so ganz in deinem Kompetenzbereich. Nicht mal, wenn du noch weitere 10 Bücher über Leiterschaft liest. Und es ist und bleibt deine erste und wichtigste Berufung, dich von mir lieben zu lassen. Toll. Danke für nichts. Gib mir bitte eine Aufgabe, die ich erfüllen kann und nichts, was über mich herausragt. Gib mir doch nicht das Einzige, wo ich so völlig angewiesen und abhängig bin. Halt mir nicht den Spiegel vor, dass ich all meine Bemühungen, mir selbst zu gefallen, hinter frommen Gedanken verstecke. Und doch tut es immer wieder, sagt, nur ich fülle das Loch in deiner Seele. Nur ich bin die Antwort auf all deine Fragen in der Stille. Nur ich fülle deine Sehnsucht. Das wisst ihr schon? Ja, ich eigentlich auch. Und wie sieht es jetzt aus in der Realität? In meiner manchmal nicht so lehrbuchhaft. Für mich bedeutet das eine tägliche Entscheidung, ein täglicher Kampf. Überwinden und loslassen, falschen Stolz lassen und den Blick in den Spiegel wagen, den Jesus mir vorhält. Ein tägliches Erkennen, dass ich in den Augen von Jesus mehr bin als die Summe aus all meinen Hochs und meinen Tiefs. Dass ich geliebt bin, gerade dann, wenn ich gar nichts fühle. Dass ich ihm gehöre, auch wenn ich meinen Platz nicht finde. Dass ich stark bin, gerade dann, wenn ich mich schwach fühle. Dass ich genug bin, noch bevor ich den ersten Haken auf meiner To-Do-Liste setzen konnte. Meine Sehnsucht füllen zu lassen, bedeutet für mich, aus meiner Komfortzone herauszukommen und nicht mehr alles selber machen zu müssen. Und dann zu spüren, dass das Loch in meiner Seele doch einen Boden hat. Dass Jesus das Loch füllt und ich in dieser peinlichen Stille sein darf, die mich so unerträglich schwach sein lässt. Einfach sein darf und den Blick abwenden. Abwenden von mir und meinen stolzen Bemühungen, es allen und mir recht zu machen. Und hinblicken zu Jesus. Dass ich zu Jesus sagen kann, ich kann das alles nicht. Meine Hände sind Fäuste und mein Ego läuft amok, allein bei dem Gedanken, sie zu öffnen. Und dann sehen zu müssen, dass sie leer sind. Dass all mein Tun wie Sand zwischen meinen Fingern zerrinnt, dass du am Ende doch die einzige Quelle bist. Und keiner hat gesagt, dass es leicht wird. Keiner hat gesagt, dass es einmal passiert und dann bleibt es. Aber manchmal schenkt Gott Mut und Einsicht. Mein Aha-Moment war diesen Sommer, als meine Freundin mich ansah und meinte, Koronski, du bist ein Workaholic und du setzt gerade alles aufs Spiel. Und ich dachte an Gottes Plan mit mir. Und wenn ich ihn ansehe, sagte er zu mir, was wird aus unserem Plan? Was wird aus unserem Plan, eine FreshX zu gründen? Was wird aus unserem Plan, Menschen zu inspirieren? Was wird aus unserem Plan, gemeinsam täglich Wunder zu erleben? Was wird aus unseren Träumen, tiefe Gemeinschaft zu erleben, veränderte Leben zu sehen, veränderte Realitäten zu feiern? Was wird aus unserem Traum, gemeinsam Kirche zu bauen? Was wird aus unserem Traum, du als mein Werkzeug? Was wird aus unserem Traum, meine Sehnsucht zu deiner zu machen? Was wird aus unserem Plan? Du und ich in dieser Welt. Du als meine Gekrönte. Ja, was wird aus diesem Traum? Ich liebe Gottes Traum mit mir. Und das war der Punkt, an dem ich sagen konnte, okay Gott, go for it. Metzel es nieder. Nimm deinen Platz ein. Mein Leben ist mein lebendiges Opfer für dich. Das war ein krasser Moment, aber es ist noch nicht vorbei. Meine Realität sieht so aus, dass es jeden Morgen einen kleinen Tod bedeutet. Jeden Morgen sterben, damit Jesus in mir leben kann. Und der Tod tut weh. Jeden Tag aufs Neue. Und ich schaffe es nicht immer, sogar eher weniger als mehr. Vielleicht ist der Götze auch irgendwann weg, aber die Versuchung bleibt ein ewiger Kampf. Und wenn Jesus mir dann die Hände öffnet, dann ist es das Beste auf der Welt, dann ist es das, wofür es sich lohnt und warum ich immer und immer wieder nach verzweifelter Suche doch wieder vor ihm stehe. Das ist meine Realität, das ist meine Sehnsucht, das ist mein Gebet, jeden Tag aufs Neue. Danke für eure Aufmerksamkeit.